FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch
mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Ego FM Talk Radios. Heute freuen wir uns sehr auf einen Singer-Songwriter, der tatsächlich schon seit geraumer Zeit im musikalischen Bereich Deutschlands unterwegs ist. Genauer gesagt seit 2008 mit seinem Debüt. Viele beschreiben ihn als wunderbar verträumten Romantiker der deutschen Poplandschaft. Ich würde das so unterstreichen. Unser Gast heute, Philipp Forssell. Philipp, grüß dich, hallo.
Hallo, hi.
Schön, dass du bei uns bist. Wir haben gerade schon ganz kurz gesprochen. Also es ist länger als 10 Jahre tatsächlich her, dass du das letzte Mal hier bei uns warst. Du kannst dich sogar noch ein bisschen dran erinnern, obwohl die Zeit tatsächlich doch so verflohen ist.
Genau, also ich weiß jetzt keine genauen Details mehr. Ich wusste auch gerade gar nicht, dass es schon über 10 Jahre, oh je. Also ja, manche Sachen, die sind so lang her oder manchmal vergeht die Zeit so schnell, dass es ja dann besser ist, nicht drüber nachzudenken. Dann merke ich immer, wie alt ich auch schon bin. Aber natürlich ist es toll, so lange dabei sein zu dürfen und immer noch dabei sein zu dürfen.
Fühlst du dich gealtert?
Ja, das ist, glaube ich, eher so tagesformabhängig. Also manchmal fühle ich mich schon älter als früher, aber das hat, glaube ich, auch mit anderen Dingen zu tun, als wirklich mit meinem Alter. Also keine Ahnung, vielleicht auch mit Corona und dass es mit Konzerten dann lange ein bisschen schwierig war. Und das sind alles so Sachen, wo man sich auch so ein bisschen abgeschnitten gefühlt hat vielleicht. Wenn ich dann wirklich auf der Bühne stehe, dann ist, als wäre nie Zeit vergangen.
Mhm. Es sind tatsächlich fast mehr als 16 Jahre, seitdem du als Liedermacher deutschlandweit unterwegs bist. Es ist Wahnsinn, oder? 16 Jahre. Lass uns mal ganz kurz an den Anfang reisen. Du bist ja in Markgröningen aufgewachsen. Kannst du dich noch irgendwie an deine Kindheit erinnern? Also was war das so für eine Zeit für dich? Was hat dich damals beschäftigt?
Also ich bin auf dem Dorf groß geworden. Das hat mich natürlich schon geprägt. Der Traum war immer, sowas zu machen wie die Jungs aus der Stadt. Die hatten halt irgendwie Jugendhäuser, die haben gerappt, die haben irgendwie Auftritte gehabt und so. Ja, mein Traum damals war allein schon mal bei denen im Vorprogramm oder so aufzutreten. Dann gab es auch eine Stuttgarter Band und irgendwann durfte ich dann mal auch im Vorprogramm von denen auftreten. Dann dachte ich, mehr geht nicht. Und ja, also meine Kindheit war viel Fahrradfahren, viel draußen sein, Dorffeste, also so richtig, wie man es kennt so eigentlich.
Und die Musik war auch von Anfang an Begleiter, Schlagzeug, Gitarre, eigene Kompositionen. Kannst du dich erinnern, wer oder was so quasi den Impuls für die musikalische Leidenschaft gesetzt hat?
Also Schlagzeuger wäre immer mein Traum gewesen. Mittlerweile denke ich ganz gut, dass es nicht geklappt hat. Meine Mutter hat mir zum 9. Geburtstag eine Gitarre geschenkt, die wollte ich zuerst überhaupt nicht angucken. Und irgendwann lag die da halt so rum, keiner hat die angefasst. Und als ich dann allein zu Hause war, habe ich schon mal dann drauf probiert zu spielen und habe aber immer lieber gern meine eigenen Kompositionen direkt schon gemacht. Also ich war auch in der Musikschule, aber ich habe immer zu den Leuten gesagt, lass uns mal was Eigenes ausprobieren. Und dann gab es eben im Dorf auch noch 2 weitere Musiker, die einzigen sozusagen. Und da war die logische Konsequenz, dass man eine Band gründet. Natürlich dann mit denen, obwohl unsere musikalischen Vorlieben meilenweit entfernt voneinander waren, aber im Dorf nimmt man halt miteinander dann vorlieb, klar.
Ja. Stimmt es, dass du ein Tagebuch hattest, also quasi so ein Aufnahmegerät, so ein Kassettenrekorder, in das du nach der Schule alles reingebrabbelt hast, was dir so eingefallen ist?
Ja, also ich habe auch mal im Chor gesungen und habe dann irgendwie, war so ein Mädchen in mir, die meinte, ich würde mega schief singen, so nach dem Motto, du störst. Dann hatte ich zu Hause einen Kassettenrekorder und habe dann immer geübt oder so ausprobiert, wie das klingt, wenn ich singe. Irgendwann wusste ich es dann. Also da am Anfang, wenn Leute auch das erste Mal ihre Stimme vom Band hören, dann sind sie irgendwie überrascht oder keine Ahnung, können das selber nicht anhören oder so. Und ich habe dann aber so ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich irgendwann wusste und nicht mehr überrascht war. Und dann war mir auch klar, egal wer jetzt was sagt, so, es ist mir dann einfach egal geworden.
Mhm. Ich finde tatsächlich schön, dass du direkt nach der Schule dich mit der Musik beschäftigt hast und die Schule so ein bisschen so nebenbei Ding war. Das war bei mir früher tatsächlich auch. Ich habe Radio gemacht und habe auch auf Kassette meine Radiosendungen aufgenommen nach der Schule. Das war immer so mein Hauptfokus am Tag. Tatsächlich, die Schule war immer so ein Nebending irgendwie. Nach dem Abitur oder nach der Schule wolltest du ja eigentlich Realschullehrer werden, ne? Also für die Fächer Englisch, Kunst und Musik. Wieso hast du dich dann am Ende dagegen entschieden?
Ja, ich hatte die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, der ein Studio hatte in Stuttgart. Also ich habe dann auch ein paar andere Stationen noch gehabt davor. Ich habe eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht und dann hatte ich einen Chef, der kam aber immer irgendwie mega kaputt, morgens zu spät und so. Da dachte ich, so will ich nicht enden. Habe dann auf zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt sozusagen und wollte Lehrer werden. Und dann habe ich, bevor das losgegangen wäre, meinen immer noch heutigen Produzent kennengelernt. Der hat ein Studio in Stuttgart. Und dann haben wir ein Album aufgenommen und dann haben wir das an Herbert Grönemeyer geschickt. Sozusagen ist jetzt die Kurzform. Mhm. Der kam dann nach Berlin tatsächlich. Irgendwie hatten wir Glück an dem Abend und ich war gut drauf. Und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen sozusagen. Dann ist eine unheimlich aufregende Zeit angebrochen. Da habe ich natürlich auch dem Lehrerwunsch überhaupt nicht mehr hinterher getraut.
Du hast ja dazwischen auch noch ganz viele andere Sachen gemacht. Du hast dich zum Beispiel entschieden, erstmal auf Reisen zu gehen, quer durch Europa, hast deinen Lebensunterhalt mit Singen und Gitarrenspielen auf der Straße verdient. Sag mal, wie reagieren Menschen denn auf jemand Fremdes, der quasi vor ihnen in der Stadt Musik macht? Wie hast du die Menschen damals so mitbekommen?
Also es ist natürlich, wenn man Straßenmusik macht, ich habe jetzt also nicht davon, war jetzt nicht davon abhängig oder so, ich habe halt meine Reisen so damit finanziert. Das ist natürlich das absolute Gegenteil von dem, was passiert, wenn ich heute auf der Bühne stehe, wo Leute irgendwie Tickets kaufen, um mich zu sehen. Auf der Straße, da muss man, also da hat man Glück, wenn mal jemand stehen bleibt und zuhört, so würde ich das vielleicht beschreiben. Und für mich war das dann auch später, als ich das erste Mal angefangen habe, in Clubs zu spielen, alles andere als selbstverständlich, dass da Leute zuhören. Und ich glaube, dass dadurch auch immer eine unheimlich große Dankbarkeit da war, weil ich wusste, okay, normalerweise interessiert es keinen, was ich mache. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Leute einen ganzen Abend kommen, Geld dafür ausgeben, um da zuzugucken, wie sich jemand selber verwirklicht. Und von dem her war das eigentlich eine ganz gute Erfahrung, weil auf der Straße muss man sich wirklich
verdienen,
ganz, ganz hart erarbeiten. Und da ist es dann toll, wenn jemand mal stehen bleibt, weil die Leute haben meistens überhaupt keine Zeit.
Mhm. Eine gute Schule quasi. Stimmt es, dass du abends oft gar nicht so wirklich gewusst hast, wo du die Nacht verbringen sollst?
Genau, also ich bin dann meistens irgendwo in Deutschland irgendwo losgestartet und mit der Kohle, die ich hatte, bin ich dann in Zug, bin dann in die nächste Stadt und so. Das sind auch alles Sachen, die, also heute, ob das heute noch so geht, also weiß ich nicht, bin mir nicht so sicher. Also ich habe auch viel Sachen gemacht, wo ich heute denke, boah, ey, wenn meinem damaligen Ich hätte ich irgendwie empfohlen, dann bei manchen Leuten nicht zu übernachten oder in manchen Autos nicht mitzufahren, sag ich mal, ja. Also aus heutiger Sicht schon teilweise auch, ja, bescheuert irgendwie, ja. Mhm.
Litauen und Schweden waren tatsächlich auch mit Strapazen verbunden. Was war da genau los?
Also in Litauen habe ich ehrlich gesagt auch Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe, bei denen ich auch dann teilweise gewohnt habe und so. Natürlich damals unter ganz anderen Bedingungen, ja. Also da waren sehr, sehr beengte Verhältnisse. In manchen Fenstern war irgendwie keine Scheibe drin und so. Aber ja, es war irgendwie eine aufregende Zeit. Auch Litauen war damals, glaube ich, ein anderes. Ich hatte ein bisschen längere Haare. Es gab auch ein paar Leute dort, die fanden das gar nicht so cool. Also hat sich, glaube ich, aber heute auch sehr, sehr viel geändert.
Mhm. Sind die Menschen aufgeschlossener als damals quasi?
Auf jeden Fall. Also das ist ja hier, hat sich auch viel getan. Also die Welt von vor 20 Jahren ist eine andere.
Mhm. Musikalische Inspiration findest du meist auf den Straßen, hast du mal gesagt. Man kann eigentlich sagen, dass diese Erfahrungen und Eindrücke so ein bisschen das Fundament auch für deine Texte bilden, also Heimweh, Abenteuer, Einsamkeit. Was würdest du sagen, über was hättest du gesungen, hättest du diese Reise durch Europa damals nicht auf dich genommen?
Also Sehnsucht hätte ich trotzdem gehabt und natürlich bietet einem aber auch dieses Unterwegssein die Möglichkeit, sich nochmal anders selber kennenzulernen, auch unabhängig von dem Dorfkind, das man gewesen ist. Das ist schwierig zu beantworten. Das ist halt eine sehr hypothetische Frage.
Mhm. Nach dieser Reise stand dann der Plan, tatsächlich ein komplettes Album einzuspielen. Und wie es der Zufall so will, hast du gerade vorhin eben auch schon kurz erwähnt, hast du ganz zufällig in dem Stuttgarter Café deinen Produzenten kennengelernt, der bis heute noch für dich produziert. Erzähl uns mal von dem Moment.
Das ist so ein kleines Café in Stuttgart. Das gibt es auch heute immer noch. Ich war da manchmal nach der Schule mit ein paar Klassenkommilitonen, Kameraden. Und dann haben am Nachbartisch die sich eben darüber unterhalten, dass sie den einen Song so oder so aufnehmen wollen. Da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden. Und das war immer mein Traum. Ich hatte früher auch Bands, die sind dann ständig irgendwie auseinandergebrochen und es blieb immer nichts übrig als irgendwie ein Scherbenhaufen. Da dachte ich so, okay, einmal im Leben will ich ein Album aufnehmen, das kann ich dann später auch mal meinen Kindern zeigen oder keine Ahnung. Dann bot sich eben die Gelegenheit und der Frank meinte damals auch, wir nehmen einen Song auf nur und dann gucken wir mal, ob eine Plattenfirma das haben will und es kommt gar nicht in Frage. Wir ziehen es jetzt durch. Ich habe so viele Songs, wir nehmen ein komplettes Album auf. Und letztlich ist das Album, so wie wir es aufgenommen haben, fast dann auch rausgekommen. Also da hat sich danach dann auch nichts mehr dran geändert.
Die Demo-Tapes wurden quasi an ganz viele Plattenfirmen geschickt, die auch erstmal relativ angetan von der Musik waren. Trotzdem hat es erstmal nicht so richtig funktioniert. Es lag wohl an unterschiedlichen musikalischen Vorstellungen zwischen dir und den Labels. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, unter dem, wie man sich damals jemand, der funktioniert hat im Musikgeschäft, hat man sich jemand anderes vorgestellt. Also da waren die Plattenfirmen, mit denen wir damals zu tun hatten, die meinten, ich würde ständig die Augen zu haben und man versteht kein Wort und den Namen kann man eh nicht aussprechen und so. Also aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehbar, aber damals war das halt so. Und Herbert war das halt so, dass es ihm wahrscheinlich irgendwie ähnlich geht, auch in seiner Karriere, dass ihm die Leute solche Sachen sagen, das macht ihn aus. Und auf jeden Fall hatte ich dann Glück, dass es ihm gefallen hat, genau.
Kannst du dich noch erinnern, als er das erste Mal Kontakt mit dir quasi aufgenommen hat? Hast du das als Scherzanruf oder als Scherznachricht empfunden im ersten Moment?
Nachdem klar war, er kommt nach Berlin, wir haben die Möglichkeit, da unsere Songs ihm zu zeigen, haben wir so einen kleinen Laden gemietet, Kopierbar hieß der. Der war aber eine Baustelle. Und dann mussten wir erst noch so Schaufeln mieten, Schubkarren und wirklich den Bauschutt rausräumen und so. Und dann haben wir kurz vor knapp den Laden wirklich leer bekommen, da unsere PA aufgebaut. Und es gab aber auch zum Beispiel kein Licht im Eingangsbereich. Und dann kam Herbert da rein. Man hat die Leute nicht so richtig gesehen. Ich habe ihn dann nur an seiner Stimme erkannt. Bin dann zurück in Backstage gerast und meinte zu allen, ey, der Herbert ist da und so. Und es hat uns natürlich mega gepusht, dann, ja, da richtig Gas zu geben an dem Abend. Ist ja logisch.
Und es hat dann tatsächlich
Ich habe
auch.
ihn als Erste gehört, nicht gesehen.
Und es hat dann natürlich alles so geklappt, wie es hat auch klappen sollen. 2008 erschien dann dieses Debütalbum, von dem du gerade gesagt hast, es sollte eigentlich nur eins werden, dass du irgendwann mal deinen Kindern vorspielen kannst. Wo fängt dein Himmel an? Der gleichnamige Titel stieg dann auch direkt in die deutschen Singlecharts ein. Was war das für dich für ein Moment, als du diese erste Platte quasi so zum ersten Mal in deinen Händen gehalten hast? Ist da ein Traum auch in Erfüllung gegangen?
Auf jeden Fall, also das quasi so physisch zu materialisieren, den Traum, ist natürlich schon ein wichtiger Schritt. Noch wichtiger ist es aber halt, sich ein Publikum zu erspielen. Und ja, das waren eigentlich die großen Momente auch, dass ich dann, bin im Vorprogramm von Herbert Grönemeyer aufgetreten, ich bin im Vorprogramm von Maria Mena damals aufgetreten und da Leute zu sehen, die klatschen danach und so, das war das wirklich, wo ich dachte, okay, war unglaublich.
Eine ganz neue Welt quasi. 2010 dann bis nach Toulouse, Platz 8 der deutschen Albumcharts, 8 Wochen lang in den Top 50 vertreten, dann gemeinsame Projekte mit zum Beispiel Matthias Schweighöfer für seinen Film, damals Eiserner Steg der Titel, Max Herre, Wolke 7, also wirklich wahnsinnig tolle, spannende Jahre hinter dich gebracht. Und dann eben auch noch die Konzerte, die du gerade angesprochen hast, die irgendwie auch sich zum Verkaufsschlager entwickelt haben, ja, ausverkaufte Hallen und Zusatzkonzerte, dann auch für Projekt C, Rosenteich. Stimmt es, dass du immer große Lust auf Konzerte in großen Hallen und Sälen hattest, aber gleichzeitig auch Angst davor?
Ja, vor allem ging es mir so, nach dem anfänglichen Erfolg, also auch schwierig nachzuvollziehen aus heutiger Sicht, hatte ich keine Lust, für immer in dieser Singer-Songwriter-Schublade zu fahren. Also heute bin ich da froh drum, ja, wenn jemand sagt, ich gehöre in diese Schublade rein. Bei mir ist es meistens so, wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich danach immer Lust aufs Gegenteil. Und ich habe überlegt, was habe ich noch nicht ausprobiert? Und ich selber bin halt auch ein super Kings of Leon-Fan zum Beispiel. Mir ist es ja selber passiert, dass die Hallen immer größer wurden und ich dachte, dann brauchen wir jetzt auch irgendwie den Sound dafür. Ja, auch wenn, glaube ich, die Leute meistens sich wünschen, dass es nicht klein genug sein kann, finde ich schon, dass es Spaß macht, in der großen Halle zu spielen. Aber sie muss dann halt auch voll sein. Und jetzt während Corona sind auch so ein bisschen die Verkaufszahlen runtergegangen und so. Das war da nicht so die richtige Entscheidung. Ich spiele jetzt im November eine Solotour. Ich bin im Oktober mit einem kleinen Orchester unterwegs. Das ist, glaube ich, schon. Also da merkt man auch, dass die Leute hinkommen wollen. Also München zum Beispiel ist schon eine Weile ausverkauft. In Bamberg, wenn ich das sagen darf. Und Nürnberg, da geht noch ein bisschen was. Da freue ich mich natürlich auch, wenn es voll wird. Ja, also da geht es auf jeden Fall back to the roots. Und da kommen, glaube ich, dann die Projektierungsdeich-Fans auf ihre Kosten.
Die Termine sprechen wir gleich zum Schluss nochmal an. Es gab dann irgendwann die Sehnsucht tatsächlich nach den USA. Und deswegen bist du dann durch Amerika gereist. Da entstand dann auch Mein Amerika. Du hast mir erzählt, dass dir die Reise dorthin erstmal ein bisschen schwer gefallen ist. Was war da der Grund dafür?
Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich vom Dorf komme, aber wenn ich zu weit weg bin von zu Hause, habe ich auch direkt immer Heimweh. Also es war da schon auch so. Also alles, was länger als irgendwie 2 Stunden weg ist von zu Hause, da wird es mir dann auch schnell zu groß so.
War das auch der Grund, wieso du dich danach erstmal ein bisschen zurückgezogen hast, quasi nach Mein Amerika, nach dem Album, nach der Tour dazu?
Wenn ich drüber nachdenke, dann weiß ich selber nicht so genau. Also ich habe zu dem Zeitpunkt keine Idee mehr gehabt, was ich machen könnte und habe auch mit einem Studium angefangen. Also ich bin jetzt bald fertig auch damit.
Architektur?
Ich habe dann Architektur fertig studiert in ein paar Wochen und es ging eigentlich relativ schnell nach der Amerika-Tour los. Und irgendwie dachte ich damals, weil ich auch Angst hatte, davor alleine zu Hause rumzusitzen. Also man ist auf Tour ja immer von unheimlich vielen Leuten umgeben. Auch in Amerika waren wir viele Leute. Es war ständig was los. Da dachte ich, ich habe auch keinen Fall verkraftet es jetzt 1, 2 Jahre allein zu Hause rumzusitzen. Keiner wartet auf einen, dass man was macht, weil meine Plattenfirma ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie unheimlich viel Druck macht. Das ist auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen Seite auch schlecht, weil man dann auch manchmal nicht weiß, warum sollte man jetzt irgendwie morgens aufstehen und so. Das ist jetzt auch halt schon 7 Jahre her, da war mein Leben eben ein anderes und mittlerweile hat sich das eingegroovt. Also ich mache Musik, ich gehe an die Uni. Das war jetzt natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Jetzt freue ich mich auch, wenn ich dann in 3 Wochen fertig bin, ins Studio zu gehen, ein neues Album aufzunehmen, wieder zu reisen. Also das sind Sachen, die sind jetzt lange auf der Strecke geblieben. Ja, also jetzt beginnt wieder ein neuer Abschnitt. Da freue ich mich auch schon drauf.
Das Album Neon, das war quasi auch ein neuer Abschnitt für dich. Du selbst beschreibst dieses vierte Album als den Schlüssel zur typischen Poelschen Poetik. Wie meinst du das genau?
Beim vierten Album war es irgendwie schwierig, auch weil es in der Corona-Zeit rauskam und so. Ich bin auch jemand, der eben zum Beispiel gerne sehr gerne Senderreisen macht und so. Ich bin jetzt keiner, der auf Instagram sonderlich aktiv ist. Deshalb kriege ich auch von dort kein Fanfeedback sozusagen. Und das bekomme ich halt nur, wenn ich irgendwie Konzerte spiele, wenn ich irgendwie ein Gegenüber habe oder so. Das wünsche ich mir auf jeden Fall fürs nächste Album, dass man da in der Promophase wieder mehr in echt machen kann. Auch wenn es natürlich sich viel ins Internet verlagert hat, aber ich bin da noch echt oldschool unterwegs, weiterhin.
Oldschool vor allem auch, was diese liebevoll zusammengestellte Kollektion, die Neon Magic Box anging, quasi so ein richtiger Schatz für Musikliebhaber, ne? Die Platte als CD, als Vinyl. Wieso denkst du, dass physische Musikmedien heute noch relevant sind? Bei der Vinyl sieht man es ja tatsächlich seit einigen Jahren, dass da die Verkaufsabsätze immer weiter wieder nach oben gehen.
Boah, keine Ahnung. Also, das ist dann halt was, was irgendwie in meinem Zimmer irgendwie stattfindet, auch wenn mein Handy aus ist. Das ist was, was irgendwie zum Teil meines Lebens wird, finde ich, wenn ich so eine CD habe. Die wird dann auch Teil meiner Einrichtung zum Beispiel, meiner Wohnung und dadurch irgendwie Teil von mir. Das Internet ist halt flüchtig. Wenn ich einen Post mache, der ist dann halt irgendwie nicht mehr relevant, nach ein paar Tagen. Es ist auch schwer zu unterscheiden, finde ich, ne, weil alles irgendwie im selben Gerät stattfindet mit sehr, sehr vielen Leuten gleichzeitig. Die CDs, die ich hier zu Hause habe, oder die Vinyl, also die kann ich jetzt nicht an einer Hand abzählen, aber das ist dann halt ein anderer Vibe einfach, keine Ahnung. Also ich schließe da auch immer, was heißt von mir auf andere, oder wie soll ich sagen? Bei mir war es auch so, dass ich immer die Musik gemacht habe, wie sie mir gefällt und das auf meine Art gemacht habe. Und wenn jetzt natürlich Leute sagen, es ist für mich heute schwierig, weil ich bin nur im Internet unterwegs, dann können die ja uns trotzdem finden. Aber Eben. Das, was für mich wirklich entscheidend ist, sind die Begegnungen, auch die echten, die Konzerte. Und das, was dem so am nächsten kommt, ist für mich auch zu Hause zu sitzen mit der CD von jemand oder mit dem Vinyl. Das ist irgendwie, dann habe ich das Gefühl, das ist das, was derjenige sich ausgedacht hat. Und dann bin ich denen am nächsten, ja, vielleicht so. Mhm.
Dieses Analoge strahlt ja auch so eine gewisse Gemütlichkeit aus, finde ich irgendwie. Man, also wie du es schreibst, man sitzt gemütlich daheim, ne, vielleicht an einem kalten Wintertag, legt sich so eine Vinyl auf den Plattenspieler. Es hat irgendwie einen anderen Vibe tatsächlich, als wenn ich jetzt mein Spotify aufmache und mir irgendwas auf meine Bluetooth-Box streame, so gesehen.
Ja, wir haben auch zum Beispiel Karten geschrieben mit einer Schreibmaschine. Die habe ich alle hier bei mir zu Hause gemacht. Und das fand ich dann natürlich auch cool, die Vorstellung, dass es so durch meine Schreibmaschine gegangen ist. Und dass das dann in den Boxen landet und so, es hat dann irgendwie so eine kleine Geschichte. Es ist wie ein Brief, den man schreibt oder ja, es ist einfach persönlich.
Mhm. Diese liebevolle Gestaltung, die hast du ja sowieso schon immer gern gemocht und geliebt. Also Projekt Seerosenteich, denke ich nur, wo du quasi ja mit deinen Leuten die Kulissen auch selbst gebaut, geschnitten, ja, gestaltet hattest. Also das macht tatsächlich auch so ein bisschen die Liebe dazu aus, zur Gestaltung, die du jetzt vielleicht auch durchs Architekturstudium nochmal so ein bisschen aufgebaut hast für dich selbst?
Ja, also Modellbauen ist nach wie vor so meine liebste Disziplin. Das ist auch, da bin ich auch dann wieder wie ein kleiner Junge, der bastelt. Also Musik machen ist es auch so. Also vielleicht ist es auch so, dass man sich dann ja auf so eine Ebene begeben kann, wo man alles andere ausblendet und so komplett im Flow ist. Und das fällt mir auf jeden Fall leichter in der analogen Welt, ganz klar. Also ich habe eher das Gefühl, wenn ich meine alte Ausdrucksweise, so redet kein Mensch, aber wenn ich das Internet surfe, ja, dann bin ich eigentlich eher immer weg von mir selber. Und wenn ich analog was mache, dann bin ich bei mir. Und das ist der Unterschied, ja. Mhm.
Bist du eigentlich ein Mensch, der so Halt findet in Stetigkeit, in so einer gewissen Beständigkeit? Denn du bist ja nie, also selbst zu Hochzeiten des Erfolgs, also nicht so wirklich der Versuchung erlegen, mal dieses solide Schwabenland zu verlassen für London oder ja, sagen wir mal für Berlin.
Ja, ich hatte schon den Traum und in der Zeit, wo ich so 20 war oder so, da sind auch viele ausgewandert, wenn man so möchte. Bei mir fing dann halt an, dass ich auf Tour gegangen bin und ich war so viel unterwegs, dass ich eigentlich immer froh war, ein Zuhause zu haben und so eine Homebase zu haben, wo meine Eltern sind und wo ich alle Leute kenne. Das Leben auf Tour war dann für mich der Ersatz einfach, davon mal woanders zu leben, weil ich habe quasi auch woanders gelebt, halt nur jeden Tag woanders.
Mhm. Philipp, wenn man mal zurückblickt auf dein bisheriges Leben, fühlt sich manches so ein bisschen wie vorgegeben an. Wie siehst du denn persönlich das Leben? Ist das alles nur ein Zufall oder gibt es sowas wie ein vorgeschriebenes Lebensblatt, das jeder irgendwie mit sich trägt?
Da wird es natürlich schon religiös. Es ist vielleicht auch eine Mischung, ne? Also ich glaube, wenn ich mich nicht für die Gitarre interessiert hätte, dann würde ich sie heute nicht spielen. Wenn sie meine Mutter mir aber nicht geschenkt hätte, dann auch nicht. Also ich glaube schon, dass ich immer eine Betätigung gesucht habe, in der ich mich verlieren kann, wo ich mich irgendwie, wie soll ich sagen, also zu was wäre es auf jeden Fall geworden, beruflich, glaube ich, ne? Irgendwas, wo man was bastelt, wo man tüstelt, wo man auch selber Zeit mit sich verbringen kann, ne? Also der Lehrerberuf wäre auch so eine Art Umweg gewesen, viel Ferien zu haben, dann eben die Sachen zu machen, an denen man Freude hat. Also keine Ahnung, das ist eine Frage, die stelle ich mir natürlich selber und auf die habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt keine Antwort. Mhm.
Du hast aber auf jeden Fall lang auf deine Musikkarriere hingearbeitet und es war auch nicht immer leicht. Was hat dir denn bisher die Energie gegeben, weiterzumachen? Auch jetzt vielleicht, was das neue Album angeht?
Also ein Aspekt ist natürlich, wenn einem jemand was Liebes sagt, wenn man jemanden auf der Straße trifft und der ist Fan, also da gibt es nichts Besseres. Oder zum Beispiel, ja, während Corona hat mir das auch Kraft gegeben, einfach sich anzustrengen und zu sagen, man lässt sich davon nicht unterkriegen. Dann habe ich so einen Ehrgeiz entwickelt, einfach trotzdem auftreten zu können, wo es eben geht und trotzdem weiterzumachen. Und es ist so eine Mischung und je nach Tagesform hilft mir was anderes. Manchmal ist es der Ehrgeiz sozusagen, es ist so eine Challenge. Ich habe schon so viel erreicht, da geht noch was. Mhm. Und manchmal ist es auch einfach so aufzugeben und zu sagen, egal, ich fühle mich jetzt wie ein Loser und das sage ich auch und ich setze mich ans Klavier und das wird jetzt thematisiert. Also, das ist dann so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also, ich glaube, zum Songwriting gehört, dass man auf jeden Fall Ruhe braucht, ne? Dass man irgendwie hört, was in einem drin passiert. Auf der anderen Seite, um auf die Bühne zu gehen und um auch Promo zu machen, gehört auch dazu, dass man Lust hat an der Challenge und so und auch sagt, okay, es gibt auch viele andere, die sind vielleicht gerade erfolgreicher oder keine Ahnung, aber es ist egal, ich, da geht noch viel und ich bin auch wieder dabei beim nächsten Mal.
Vor allem zum Herbst hin geht viel, das hast du vorhin schon gesagt, du gehst unter anderem auf Akustiktour, die Neon Akustik Orchestra Tour. Da wollte ich dich ganz kurz mal noch fragen, wie verändert sich denn das Gefühl, wenn du mit einem Orchester auf der Bühne stehst?
Ich habe ja also immer auch irgendwie ein bisschen Komplexe, ne? Also ich singe natürlich gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, also ja, ich fühle mich einfach unheimlich geschmeichelt, wenn gute Musiker mit mir auf der Bühne stehen. Und ich bin dann oft auch halt so in der Position, dass ich gerne zuhöre, was die anderen machen. Also das ist eigentlich so der beste Part da dran.
Das heißt, du bist selbst Zuschauer quasi in deinem eigenen
Ja,
Konzert.
genau. Und die Songs entwickeln natürlich auch nochmal so ein Larger-than-life-Moment insofern, dass die anderen das zu was machen, was man selber nicht niemals hinbekommen hätte. Man kann sich dann auch überraschen lassen von seiner eigenen Musik am Ende.
Überraschen lassen kann man sich ab dem 1. Oktober die Neon Akustik Orchestra Tour und dann eine ganz schöne Geschichte, wie ich finde, die Adventstour. Bei der bist du unter anderem am 17. Dezember in München, hier bei uns in München, in der St. Matthäuskirche, ist leider tatsächlich schon ausverkauft. Aber für all die, die Tickets ergattert haben, Philipp, was erwartet denn die Menschen, die dorthin kommen?
Es ist so ähnlich, als würde ich bei mir allein zu Hause vorm Kamin Gitarre spielen. Also mein Gitarrist ist auch noch dabei, der unterstützt mich bei ein paar Liedern, aber ich bin größtenteils solo, einfach mit der Gitarre auf der, ja, in der Kirche.
Hast du deinen Teppich auch
Und
dabei?
ja, müssen wir mal gucken, weil wir sind ja wirklich nur zweit dann im
Okay.
Auto. Mal schauen, da müssen wir dann aufs Nötigste reduzieren, weil wir auch dann jedes Kabel halt selber tragen und einstecken müssen. Genau, es ist quasi so, wie ich angefangen habe. Einfach nur Gitarre und ich und auch so, wie ich meine Songs schreibe. Also es ist, glaube ich, so das reinste, ja, Gitarrenerlebnis, wenn man so möchte.
Schön. Die Termine gibt es bei uns im Netz auch nochmal auf egofm.de einzusehen. Philipp, eine letzte Frage noch, die wir in der Sendung jedem stellen, weil da tatsächlich immer sehr schöne Antworten bei herumkommen. Heute gerne auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Boah, Glück bedeutet für mich die Möglichkeit zu haben, Menschen zu treffen, mit Menschen in Austausch zu gehen und ja, menschliche Beziehungen eingehen zu dürfen.
Philipp Forsell war heute mein Gast hier im EgoFM Talk Radio. Philipp, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir nochmal so ein bisschen rückzublicken. Und wir freuen uns
Ja,
auf.
also krasser Walkdown, Memory Lane. Also
Ja,
manchmal
manchmal ist
bin
einem
ich
das selbst
selber
nicht so
überrascht,
bewusst,
ja.
oder? Was man so getan hat.
Ja.
Wir freuen uns eventuell auch aufs neue Album. Das hast du irgendwie so zwischen den Zeilen kurz angesprochen, dass da was in der Mache ist tatsächlich.
Genau, ich habe ein paar Termine. Ich werde bald mal nach Sizilien gucken. Da gibt es jemand, mit dem ich vielleicht einen Song aufnehme.
Adriano
Und
Celentano.
genau. Nee, der ist es nicht, ne? So viel kann ich schon mal verraten. Aber genau, ich habe ein paar Leute im Adressbuch, die werde ich mal besuchen. Und dann werde ich ein bisschen in den Urlaub gehen, auf Reisen und dann schauen, was dabei rauskommt, ja.
Schön. Philipp, wir wünschen dir alles Gute und freuen uns auf deine Konzerte im Herbst. Danke dir.
Dankeschön, Dankeschön, vielen, vielen Dank, alles Liebe.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.